Hallo liebe Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen. Schön, dass wir wieder zurück sind in diesem illustren Ründchen zwischen Jan und mir.
Tolle Runde.
Ab zwei hatten wir schon eine Runde, oder?
Das ist auch schon eine Runde. Ja, ein Arbeitskreis. Ja, stimmt. Dann spricht man auch von Runde. Kreise sind ja oft auch rund.
Ja, nicht wahr? Ist doch herrlich. Jan, wie geht's dir denn so?
Ich habe gut Christi Himmelfahrt gefeiert gestern. War mal wieder ein Hochfest. Ne? Man kommt ja aus dem Feiern nicht raus. In dieser Kirche. Sehr herrlich. Ja.
Ist nur ein Party machen hier. Furchtbar.
Immer, ja, es lohnt sich auch. Es ist auch ein schönes Fest, muss man sagen.
Habe ich auch alle anderen Spaß arbeiten gehen, machst du Party.
Ja. Unfassbar. Alle anderen arbeiten. Ich weiß nicht, am Christi Himmelfahrtstag, am Vatertag.
Da gehen nicht alle anderen.
Waren arbeiten. Auch viele mit dem Bollerwagen unterwegs.
Ist auch Arbeit.
Kann auch Arbeit sein.
Ja. Ja. Aber da sind wir doch gleich beim Thema, Mensch. Wenn alle arbeiten und du Party machst, uns ist die Gemeinschaft abhanden gekommen, haben wir festgestellt, wir beide. Ne? Wir haben gerade eben mal zufällig ein bisschen Vorgespräch geführt. Also wir machen ganz selten Vorgespräch, aber jetzt haben wir das mal getan. Und dann hast du gesagt, alter Schwede, hast du mal die Zahlen gesehen, wie viele Leute, die da ausgetreten sind aus der Kirche? Und ich so, nee. Und dann gucken wir uns die Kurven an und ich denke mir, hupsasa, tiralala.
Das war ja, krass. Du behauptest, die Kurven, die kommen dir bekannt vor, ne?
Da habe ich gesagt, die Kurven kommen mir bekannt vor. Also erstmal hast du gesagt, die Kirche, also erstmal müssen wir mal klarstellen, wie ist denn die Kurve des Austritts? So hast, wie dramatisch ist die Zahl?
Also die evangelische Kirche, die bringt die Zahlen immer ein bisschen vor der katholischen Kirche und zurzeit sind die Zahlen der evangelischen Kirche draußen. Im letzten Jahr, das ist halt immer jährlich, wird es veröffentlicht, im letzten Jahr gibt es ein Minus im Saldo von 580.000 Christinnen und Christen in der evangelischen Kirche. Also die Summe derer,
Jahr.
Die ausgetreten und gestorben sind, gegengerechnet mit denen, die getauft wurden und eingetreten sind, ergibt ein Minus von echt nur über einer Million Menschen. Und das wird bei der katholischen Kirche, die Zahlen kommen in ein paar Wochen, ganz genauso, vielleicht sogar dramatischer noch aussehen. Und damit ist es fast über exponentiell diese Kurve des Schwundes.
Ja. Also die Kurve, wenn man eine Kurve gerade malen würde, wäre es jetzt so, das nennt man exponentiell, stellt euch so eine Kurve vor und plötzlich knallt die Zahl nach oben. Also wenn sie noch rückwärts gehen würde, weißt du, so oben noch biegen würde, sich rumbiegen würde, das ist einfach so, ich kann nicht mehr als gerade geht nicht. Also ungefähr so ist die Kurve, das ist schon sehr, sehr, sehr krass und sehr dramatisch und das nennt man Beschleunigung exponentieller Art. Und das können wir Menschen gar nicht greifen eigentlich. Sowas können wir gar nicht greifen.
Ja, das ist halt, das ist, es ist, ich weiß nicht, alle, die arbeiten, in Kirche arbeiten, die mit Zahlen oder mit Finanzen auch, wo die Reise hingeht. Also jetzt zum ersten Mal gibt es so einen Peak, dass auch die absoluten Zahlen vom Kirchensteuereinnahmen jetzt zurückgehen. Also in den letzten Jahren verrückterweise sind die absoluten Zahlen in Kirchensteuereinnahmen gar nicht gesunken, obwohl immer weniger Menschen gezahlt haben. Das hat was mit dem Wohlstandszuwachs zu tun und mit Steuermehreinnahmen zu tun. Jetzt haben die Cassandra-Rufe werden jetzt bestätigt. Also jetzt geht es auch ans Geld. Also die absoluten Zahlen werden kleiner, obwohl die Kaufkraftverlust mit der Inflation ja größer wird. Und da wird's jetzt richtig. Also wie viel Gürtel kann man enger schnallen?
Es ist Wahnsinn.
Wenn man die Gürtel, irgendwann hat man keinen Gürtel mehr, den man enger schnallen kann, dann fehlt der Gürtel, dann rutscht er drunter. Also wir haben jetzt, das ist ein schönes Bild, ich mag das, zu groß gewordene Kleider. Also uns sind die Kleider zu groß geworden. Und wir müssen jetzt echt eigentlich aus den Kleidern ausziehen.
Du hast ja eben schon angedeutet, dass ich eine ähnliche Grafik, mir irgendwie die Grafik bekannt, also ich hatte diese Kurve gesehen, dachte mir, die habe ich gesehen, die kenne ich irgendwo her. Und witzigerweise hat sie immer was ganz anderem zu tun, aber ich finde es immer so spannend, also Korrelationen sind nicht immer Kausalitäten, das ist vollkommen klar, ne? Wenn man ähnliche Kurven sieht, dann sagt man nur, es ist erstmal eine ähnliche Kurve, das hat man, erstmal ist das kein Zusammenhang, ist schon klar. Nur, wenn man die Geschichten hintendran betrachtet und nochmal sieht, was hinter Zahlen, Daten und Fakten stecken, ja Menschen mit Gefühlen und die Entscheidung treffen. Und das ist genau hier der Fall. Also eine Kurve, die exponentiell nach oben geht, ist erstmal eine schöne Kurve, ne, und die kann man auch faktisch analytisch beschreiben. Aber hintendran steckt eine Entscheidung jedes einzelnen Menschen. Und diese Entscheidung bedeutet, ich will nicht mehr in der Kirche sein, ich bin ausgetreten. Und diese Entscheidung, das ist ein Rattenschwanz an Problemen, die haben wir schon öfter mal besprochen. Und jetzt habe ich eine andere Kurve gesehen, die ähnlich aussieht und die kommt aus den USA. Und da geht es darum, wie viele Paare sich mittlerweile online treffen.
Also online kennenlernen.
Kennenlernen, genau. Paare, die sich online trennen, kennenlernen. Und diese Kurve zeigt ganz schön an, seit 1950, also es ist eine Langzeitstudie, da wurde eben immer wieder gefragt, wie man denn seine Freunde kennen, seine Freundin, also seine Partner und Partnerin kennengelernt hat. Auch wirklich, also es geht um Couples, ne? How meet couples meet in the US. Das heißt, wie sich Paare in den USA kennengelernt haben. Und das war 1950 noch sehr stark geprägt von der Schule, von der Familie, bei der Arbeit, auch in der Bar oder sonst wo, ne? Das war noch da, das war eigentlich der größte Teil der gesamten, der Blasen, wo man sich so getroffen hat. Dann allerdings kommt irgendwann so eine rote Kurve, die fängt so in den 80er Jahren an und wird immer krasser. Da beginnt es plötzlich online irgendwie sich zu treffen. Mhm. Wie das in den 80ern vonstatten gegangen sein soll, weiß ich nicht. Wahrscheinlich waren es irgendwelche Faxe oder was weiß ich. Auf jeden Fall, ab da beginnt die Kurve zu wachsen und ab den 2000ern, wo man wirklich online begonnen hat, wirklich gute Webpräsenzen darzustellen, die ersten Social Networks entstanden sind, steigt die Kurve sehr stark an, stagniert so um die 2010er Jahre und ab so 2015 knallt die Kurve exponentiell richtig krass nach oben und jetzt mittlerweile sind es, ich würde sagen, so knapp 60%, wenn die Kurve so anzeigt, der Paare, die sich über online kennenlernen. Und diese Kurve sieht ähnlich aus wie die Austritte aus der katholischen Kirche. Das ist jetzt mal nur die Korrelation. Das ist jetzt mal, ich will einfach nur sagen, sieht ähnlich aus wie das. Das ist erstmal nur mal dahingestellt. Wir sprechen gleich noch drüber, ne, alles gut. Jetzt habe ich erstmal gesagt, die Kurve sieht witzigerweise ähnlich aus. Und dann habe ich mir jetzt mal eben angeschaut, wie sieht das denn aus mit Menschen, die nicht mehr da leben, wo sie leben, sondern entwurzelt sind, also irgendwo hinflüchten müssen, woanders arbeiten müssen. Es gibt ja Wirtschaftsflüchtlinge innerhalb von Deutschland, also jemand, der von Osten von Deutschland in Süden von Deutschland oder von Süden in Deutschland nach Norden in Deutschland aufgrund seiner Arbeit umzieht, ist ein Wirtschaftsflüchtling innerhalb von Deutschland. Das unterscheidet sich nicht anders als von einem Norditaliener, der nach Finnland zieht. Das gibt Menschen, die ziehen oft um in Rhein-Main-Gebiet oder nach München, weil dort eine Arbeit ist. Das sind man Wirtschaftsflüchtlinge. Ne? Und diese Menschen gibt es unfassbar viele. Und der Trend ist einmal Wirtschaftsflüchtling und Kriegsflüchtlinge. Beides gibt's. Und du siehst auch bei beiden Dingen wieder Kurven, die ähnlich aussehen. Jetzt kann man sagen, Corona ist noch ein Brandbeschleuniger und Kriege auch. Keine Frage. Aber was machen denn Menschen, die gerade entwurzelt sind, keine Menschen kennen, nicht wissen, wo sie anbandeln sollen, weil es kaum noch Räume gibt, in denen man sich zurechtfinden kann, weil Kirchen gar nicht mehr auf sind, weil Gemeinden gerade disruptieren. Wo geht man denn am besten hin, um sich kennenzulernen?
Ja, genau. Aber es ist ja nicht nur die Kirche, es ist ja auch hier die Bar. Also Restaurants und genau. Bars. Also an der Theke habe ich meine Frau kennengelernt. Beim Schützenfest keine Ahnung. Das würde bei uns im Dorf immer noch irgendwie eine Rolle spielen. Wenn ich jetzt hier diese Kurve sehe, ich bin immer noch bei dieser Kurve How Couples Meet in the US. Da wüsste ich gerne, wie viele Menschen in Deutschland sich so online inzwischen kennen und lieben lernen. Es gibt halt hier
verschiedene. Ich kenne in meinem persönlichen Umkreis viele, muss ich sagen. Die auch verheiratet sind aufgrund ihrer, aber die haben sich über Parship bei nicht kennengelernt und sogar geheiratet am Ende und Kinder bekommen. Also es ist mittlerweile üblich. Und ich kann dir auch einen Grund sagen, die Person, die ich kenne, die das getan hat, ist Wirtschaftsflüchtling, in Anführungsstrichen, also er ist innerhalb von Deutschland, dann in mein Gebiet gegangen, Frankfurt, hat dort einen Job gehabt, wurde dort entwurzelt, hat in einer WG gewohnt, hat kaum Menschen gekannt, wusste nicht, wo anbandeln sollen und irgendwann hat er gesagt, scheiß der Hund drauf, ich gehe auf Parship. Also es war genau das.
Auch, ne? Und es ist ja auch nicht schlecht.
Ne? Nee, überhaupt nicht.
Ich habe gestern einen Freund aus Bayern zu Gast gehabt und wir sind hier ein bisschen durchs Quartier gelaufen und er hat festgestellt, dass ganz schön viele Bars geschlossen haben, also Restaurants, Kneipen, Eckkneipen, die Eckkneipe im Pott. Wir sind an verschiedenen Gebäuden vorbeigekommen, wo er sagte, boah, hier war auch mal eine und er hatte recht. Inzwischen war da keine Ahnung, was war da alles drin. Eine Wohnung in der einen, ein Nagelstudio im anderen, ein Solarium im nächsten. Also es gibt so verschiedene Institutionen im Stadtbild, die inzwischen eine andere Nutzung haben, weil sich die Eckkneipe nicht mehr rentiert hat. Mhm. Und die Bar, die nicht mehr so relevant ist dafür, dass sich Menschen kennenlernen, das mag ja auch dann eine Konsequenz daraus sein, dass Leute nicht mehr in die Bar gehen. Also schließt die Bar. Und mit den Kirchen, also wir werden jetzt ganz viele Gebäude haben in Zukunft, in unseren Städten, Dörfern, Bauernschaften sogar, die geschlossen sind, weil auch die Menschen, weil die Nachfrage gar nicht mehr da ist. Also selbst wenn die Kirche das Angebot gerne machen würde, das ist ja gerade ein Aspekt der Traurigkeit, dass die Nachfrage nicht mehr da ist. Und die Leute haben ja trotzdem noch ihre Sehnsucht, also zum Beispiel sich zu verkuppeln. Genau. Ja? Die Liebe findet sich jetzt dann irgendwie über Online-Plattformen. Das also ist echt eine Frage, wie die Institutionen, wie wir darauf eine Antwort finden oder eine Reaktion. Denn es ist ja gar nicht eine Antwort, die Antwort bedarf einer Frage. So, die Menschen fragen nicht mehr, ne? Also braucht es vielleicht weniger eine Antwort, sondern eine Reaktion darauf.
Ja, also was ich interessant finde, ist, also erstmal sieht man, dass es passiert, dass Menschen sich andere Räume suchen, aber die gleichen Sehnsüchte haben. Mhm. Jetzt stellt man sich die Frage, wie holen sie sich ihre Spiritualität zurück? Weil wir wissen ja, Menschen sind trotzdem spirituell, Kirche hin oder her. Ne? Sie sind spirituell, sie wollen spirituell sein und sie suchen immer wieder nach dem tieferen Sinn. Das tun sie alle. Und
ja, tun sie das?
Ich glaube schon. Also in einer gewissen Art und Weise will es irgendwie jeder wissen. Ja, im bestimmten Alter jetzt, nicht jeden Tag, aber im bestimmten Alter will immer jeder wissen am Ende. Tja. Meinst du nicht? Glaubst du, die Leute gehen total stumpf durch die Welt und sterben irgendwann?
Es gibt so Untersuchungen, dass tatsächlich einen Prozentsatz von Menschen gibt, die ganz entfernt von die ganz entfernt sind von der Frage nach, was ist mit dem Sterben. Also die setzen das Sterben als absolut und sagen, ich werde dann tot sein, es gilt jetzt zu leben. Und ob das ein aktives Verweigern ist der Idee, dass danach was kommen müsste, um nicht dem ausgesetzt zu sein, dann zu fragen, ja, was ist denn dann? Wenn ich einfach sage, nö, da ist nichts, dann muss ich da auch keinen Gedanken dran verschwenden. Dann ist es vielleicht auch leichter, ein bisschen egozentrisch zu leben. Das ist jetzt schon eine krasse Wertung meinerseits. Mhm. Aber es scheint, das sagen Untersuchungen, wirklich einen Prozentsatz von Menschen zu geben. Und das ist, wir sprechen von zweistellig. Ich habe gerade die Untersuchung nicht vor Augen. Die sagen, nö, da habe ich nichts mit an der Klotschen. Also da ist einfach nichts. Gar nichts.
Gut, solche Menschen kenne ich auch. Das ist ja einerseits okay, dass man sagt, nach dem Tod ist nichts mehr. Ne? Mhm. Die andere Frage ist ja, was tut man denn, während man lebt?
Ja, gut. Sinn. Also Sinn.
Genau.
Ich glaube, mir ist noch kein Mensch, ich wüsste gerade nicht, wer mir begegnet sein würde, der nicht die Sinnfrage für sich stellt.
So. Und selbst in diesem Moment, wünscht man sich ja auch mal Begleitung oder Austausch, ne? Also jemand, der ihnen inspiriert. Menschen suchen nach Mentoren, nach
Sozialität.
Vorbildern. Ja. Genau. Und das ist, was früher in der katholischen Kirche oder der evangelischen Kirche in Deutschland zumindest traditionell abgefangen wurde. Ne? Da wurden viele solche Gespräche geführt. Ob es jetzt mit Pfarrer war oder nicht, ist ja egal. Es wurde dann im Umfeld dieser Gemeinden sehr viel darüber gesprochen. In vielen Kreisen oder am Biertisch oder beim Kaffee und Kuchen. Und das bricht radikal weg. Familien haben sich darüber kennengelernt, Freundschaften haben sich dadurch gegründet und natürlich auch Paare, die sich gefunden haben. Und das bricht weg. Und wie in jeder Transformation passiert, wenn es unbegleitet passiert, wie jetzt hier auch, ich meine, das ist ja ein chaotischer Vorgang in einer Gesellschaft, wo keiner da drüber steht und sagt, ich organisiere das mal ordentlich, sondern das passiert jetzt irgendwie, gibt es natürlich Leerräume. Also es gibt jetzt Lücken, richtig große Lücken, die da klaffen. Und die Menschen suchen sich ihre eigenen Lösungen zurecht. Und die sind natürlich sehr individuell.
Ich habe eine Vermutung, und zwar bezüglich der sogenannten Bubbles, also der Echoräume in der Gesellschaft, die so abgeschlossen sind, wo man weiß, hier werde ich nicht angefragt, wo ich weiß, ich kenne den Argumentationsraum, der ist abgesteckt, ich kenne die Argumente da drin. Das ist auch was Schönes in einer Bubble. Ne?
Ja.
Der kirchliche Raum, der hat was Ähnliches. Also ich kenne die Einrichtung, ich kenne die Feste, ich kenne die bestenfalls die Rituale und weiß mich da irgendwie unfallfrei zu bewegen. So, und ich glaube, solche Bubbles, die entstehen gerade, und das ist auch eine Herausforderung unserer Gesellschaft aktuell, zum Beispiel, also ich nehme auch jetzt mal Negativbeispiele, so Schwurbler, weißt du, so Menschen, die sagen, hier bin ich in einem Echoraum, da wird die Chemtrails, der Deep State, keine Ahnung, vielleicht auch eine andere Bubble, Reichsbürger, weißt du, ich glaube, das sind so Echoräume, wo man sich dann vielleicht auch kennt und wo es Erkennungszeichen gibt. Ich glaube, dass der Mensch so etwas braucht und sucht, dass das mit so, da bin ich zu Hause oder da bin ich, ich kenne mich da aus.
Ja.
Und da lerne ich auch Menschen kennen. So Barriere oder nicht barrierefrei, aber vielleicht ohne große Investitionen.
Ja,
ich kann da reingeraten.
Schön, ja.
Ich kann da reingeraten. Und die Frage der Zukunft vielleicht auch für die Kirchen: Wie kann die Bubble möglichst? Also ich bleibe mal bei dem Wort Bubble. Es ist eine. Und je weniger die Christen werden in der Gesellschaft, desto bubbeliger wird es. Und die Challenge wird lauten: Wie kann das möglichst mit einer guten Willkommenskultur sein? Also dass wir eine große Bubble sind und dass es ganz leicht ist zu wissen, was da drin gesprochen ist und worum es geht, dass es nicht abgeschlossen ist. Also der Begriff der Willkommenskultur ist jetzt fast schon antiquiert. Da braucht es vielleicht neue Begrifflichkeiten, aber der Inhalt bleibt aktuell oder wird wahrscheinlich nochmal aktueller. Bis hin zu der Frage, mache ich Werbung von Tür zu Tür? Gibt es ja auch Glaubensgemeinschaften, ne? Die ziehen von Tür zu Tür. Ja.
Ja, und das sind jetzt ganz, also jetzt geht es wirklich um Mechanismen, die du gerade aufzeigst. Das sind Mechanismen, die fernab von Glaube, das sind organisatorische Fragen, die sich jetzt stellen. Ganz profane organisatorische Fragen. Also mal blöd, jetzt mal ganz flapsig gesagt, bin ich so wie Vorwerk und Tupperware, ne, und verkaufe meine das oder biete das an, was ich anbieten will, indem ich Menschen damit befähige, es selber zu können. Ne, an Tupperwaren machen dann Partys, Tupperwaren-Partys, und dann sagen sie tolle Tupperware, erleben es selbst und kaufen Tupperware weiter. Oder Vorwerk, es gibt Menschen, die einen Thermomix verkaufen, da machen sie gemeinsam Kochen und dann zeigen sie, wie toll das Ding funktioniert. Also man befähigt jemanden, um es selber machen zu können. Missionieren nennt man sowas, kennt man ja. Hat die Kirche wunderbar vorgemacht und hat sich Wirtschaft abgeguckt. Ne? Und genau diese Mechanismen wurden ja perfektioniert. Es gibt ja in der Wirtschaft, die Wirtschaft hat das übernommen und hat dann gesagt, das machen wir jetzt so krass, dass es dermaßen perfekt läuft, dass wir damit erfolgreich sind. Ja. Und jetzt müsste es umgedreht wieder laufen und sagen, Kirche müsste jetzt sagen, okay, den Mechanismus scheint es ja noch zu geben. Wie macht man das heute eigentlich in Perfektion? Weil die Kirche hat es früher in Perfektion gemacht, als es zu der Zeit war. Da hat haben sich auf den Arsch gesetzt und wirklich nachgedacht. Das war ja nicht irgendwie Zufall, das war ja wirklich irgendwann auch überlegt. Und heute sind die Mechanismen neu.
Wir hören gerade in der Osterzeit, in der katholischen Kirche, in der Leseordnung, die Apostelgeschichte. Also dann ein bisschen so Richtung Pfingsten, Gründung von Kirche und Sendung raus in die Welt und so. Die Apostel und die frühe Christenheit, als die Christen in der Minderheit waren, ich glaube, das hatte, wenn man in eine fremde Stadt, also Reisen war ja total anstrengend und eine hohe Investition an Lebenszeit und Ressourcen, wenn man so auf Reisen war und man war jetzt Christin, dass man vor Ort nach den Christen gesucht hat. Mhm. Wenn man sich dann zu erkennen geben konnte als, ey Leute, ich bin auch ein Christ, dass es dann eine Vergesellschaftung gab, weißt du, dass man sich die Bubble gesucht hat und dass das dann was Schönes war, dass es dann Austausch gab und dass das auch fremde Leute zusammengeführt hat, weil man ein gemeinsames also existenzielles Wesensmerkmal hatte. Das hat auch was Attraktives. Ich glaube, dass wir dahin wieder zurückkommen. Also wenn ich jetzt mal Weltreisender wäre, noch mehr Wanderprediger, globaler, und ich würde mir in einer fremden Stadt das Kolarhemd anziehen als Priester, steht mir die Uniform ja zur Verfügung. Mhm. Ich glaube, dass ich in fremden Städten, wo die Christen die Minderheit sind, dass ich dann angesprochen würde. Keine Ahnung. Ich habe gerade, also ich habe da keine Erfahrung gemacht, weil ich das Kolarhemd auch nicht trage in der Regel. Aber ich kann mir vorstellen, dass mir das begegnen würde. Wenn ich dann in Indonesien wäre, das ist ein schwerpunktmäßig muslimisches Land, und ich würde mit dem Kolarhemd, Christen würden vermutlich auf mich zukommen und sagen, ach, Padre, hier, Vater, Father, X, ne, und kommen Sie mit, und keine Ahnung. Ich glaube, dass das passieren würde. Mhm. Also die Bubble als ein Netzwerk, auch also die Netzwerkfunktion, das werden wir wieder mehr erleben in Zukunft.
Absolut. Und das bedeutet aber auch, dass, wenn du das gerade, wie du das gerade beschreibst, musst du eine Organisation natürlich verändern. Also die Statischkeit jetzt, das, was jetzt statisch ist, wird natürlich so nicht mehr funktionieren.
Ja, und weniger Personal. Entschuldigung, dass ich dir ins Wort falle. Es wird auch von uns was verlangen, von unseren Pfarreien. Also diese Pfarreifamilie, die wir gerade, die große Lobby haben in unseren Pfarreien, die tragen das Bild der Pfarrfamilie in sich. Und eine Familie ist leider, so wunderschön das nach innen ist, nach außen ist eine Familie manchmal auch fürchterlich, weil sie sehr exklusiv ist. Dann wird nämlich gefragt, gehörst du zur Familie? Hey, bist du Familie? Bro oder nicht? Und derjenige, der von außen kommt, der völlig Fremde, der vielleicht sogar eine andere Sprache spricht und sagt, ey, ich bin auch ein Christ und ich bin jetzt aber hier und jetzt möchte ich auch da sein, ich bin nämlich Christ. Es verflixt schwer. Das müssen wir ehrlicherweise sagen in unseren Vereinen. Also wenn da jemand von außen kommt und sagt, so, ich möchte jetzt auch hier mitmachen, der wird erstmal auf Herz und Nieren geprüft und manchmal eine Generation lang, bevor der wirklich dann auch dabei sein kann.
Dazu habe ich eine These. Ich glaube, wir haben eine gewisse Veränderungsmüdigkeit, weil du musst dir mal überlegen, die Leute, die noch in der Gemeinde übrig geblieben sind, haben eventuell Kinder, die alt groß geworden sind, aber weggezogen. Das heißt, die haben in ihrem Leben unglaublich viele Veränderungen erlebt, die sie wahrscheinlich selber verletzen. Also die Familie ist wahrscheinlich gar nicht mehr so dicht, wie sie vorher war. Menschen sind weggestorben, Kinder sind woanders hingezogen aufgrund von Arbeit. Das heißt, du bist dort und sitzt dort und hast nur noch deine Buddies, die du von früher kennst, die auch vielleicht bald wegsterben oder mittlerweile ihre Problemchen haben oder vielleicht auch umgezogen sind. Und dann bist du, und dann sitzt du da und denkst, so, jetzt habe ich noch ein paar Jungs und Mädels hier, ey, mit denen verstehe ich mich traumhaft gut. Da kommt da jemand Neues und denkst so, oh Mann, ich weiß, aber ich habe jetzt gerade keinen Bock. Also das kann man emotional natürlich nachvollziehen, weil sie einfach diese Menschen einfach sagen, ich habe jetzt gerade keinen Bock mehr. Ich will jetzt einfach mal hier sitzen, mein Bierchen trinken und mit den Leuten quatschen und nicht schon wieder Veränderungen. Ey, vor 5 Jahren habe ich erst, vor 3 Jahren habe ich erst, vor 10 Jahren habe ich erst. Und das ist verständlich, weil wir in einer sehr, sehr veränderungsträchtigen Zeit leben. Es ist unglaublich viel Veränderung gerade.
Sehr herausfordernd, Und ich glaube, je älter ich werde, desto schwerer ist das, das zu akzeptieren oder das zu
anzunehmen. Jetzt, Thema Ausrede ist jetzt keine Ausrede, sondern das ist eine Erklärung. Und trotzdem müssen wir lernen, eine Resilienz zu entwickeln für diese stete Veränderung, weil sie ist jetzt nun mal da und wir können sie nicht verändern, aber wir können deswegen nicht menschenfeindlich werden. Veränderung ist keine Ausrede zur Menschenfeindlichkeit. Und das ist eine Herausforderung, diesen Resilienzraum für jeden persönlich zu schaffen, ist eine der Herausforderungen, die wir natürlich auch haben und die wir irgendwie hinkriegen müssen durch Mechanismen, die ich jetzt selber nicht so groß sagen kann, wie das funktioniert, aber das weißt du wahrscheinlich besser.
Tja, ist wichtig, also in dem Moment, in dem ich, also allen Christen kann ich nur zujubeln, wir haben eine Heimat, die uns begleitet, wo immer wir hingehen. Also wenn ich mich verankern kann in diesem Glauben, der so sehr sagt, ey, wohin du gehst, ich bin bei dir. Also alle Tage, ich werde dich nicht lassen. Gehst du, es gibt wunderschöne Psalmworte, also würdest du dich an den Enden der Erde, hinterm Horizont, der Herr wird dich sehen, du wirst nicht fallen gelassen, er findet dich. Du könntest dich in der tiefsten Dunkelheit aufhalten und wärst gesehen.
So ist es.
Selbst die Unterwelt ist nicht mehr dunkel für den, der da auferstand, der es gesehen hat. Also nirgendwo müssen wir Angst haben, alleine zu sein. Und das ist eine Krücke, eine psychische Krücke, die der Glaube ermöglicht. Eine Resilienzquelle, die dem Glaubenden offen steht.
Das heißt, deine Antwort auf das deine persönliche Antwort auf das Problem wäre, Gott als Resilienzquelle stärker zu nutzen.
Das wäre eine Antwort, ja, die mir sehr, sehr aufhilft. Und weshalb ich auch wirklich angstfrei, also nicht sorgenlos, aber angstfrei, sehe ich mir irgendwie die Veränderung der Kirche an.
Und wenn ich jetzt sagen würde, wir brauchen wieder, also ich hätte jetzt zum Beispiel eine Forderung an Politik. Eine Forderung an Politik, weil mal als Beispiel Wirtschaftsbewegungen, die extrem viel stattfinden. Es sind Ballungszentren, weniger Ballungszentren, also strukturschwache Gegenden und strukturstarke Gegenden. Und es ist natürlich heutzutage unglaublich leicht und möglich durch unsere technischen Errungenschaften, dass man Arbeitsplätze in strukturschwachen Gegenden schafft von Unternehmen, die noch nicht mal dort ihren Hauptsitz haben müssen. Das heißt, dass man Fachkräfte in den Ecken bekommt, wo man sie normalerweise nicht erwartet, beziehungsweise von denen man einen Umzug erwarten würde. Und ich glaube, das ist so eine Rahmenbedingung, die von Politik getragen werden muss, weil Unternehmen machen das nicht freiwillig. Und dann auch von Unternehmen, dass man sich eine Rahmenbedingung schafft, weil dann schaffen wir wieder weniger Bewegung, dann schaffen wir wieder mehr Familie vor Ort, dann schaffen wir wieder mehr Ruhe. Schaffen wir wieder mehr Ruhe, haben wir wieder das Gefühl, wir müssen hier vor Ort was machen, wir müssen unser Wohnzimmer einrichten, ne? Das ist die Gemeinde. Ah, guck mal, schön, jetzt machen wir hier mal einen schönen Garten und da machen wir Gärtchen und hier machen wir nochmal das. Das heißt, die Leute kommen wieder auf die Idee, ihre Hut zu pflegen, wenn sie mehr vor Ort sind. Je länger du vor Ort bleibst, desto mehr hast du Bock, deine Hut zu pflegen und gehst gerne um die Ecke mal zu dem und dem und dorthin. Also all das hat alles Rattenschwänze an Problemen, die wir haben, und wir müssen da einen Weg finden, dass wir eben genau diese Sehnsucht nach Heimat und Geborgenheit und die Abenteuerlust, die wir immer noch haben und Bock haben zum Globalisierung und raus da und so. Beides haben wir und beides müssen wir wieder einfangen. Und das können wir, aber dann musst du eben entsprechend an Konzepten arbeiten, die beides betreffen. Also vor Ort Arbeit mehr möglich machen, nicht diese ständige Pendelei, nicht umziehen müssen in irgendwelche Richtungen, sondern diese krasse Kombination herstellen. Ist alles möglich.
Puh, das war jetzt ein ganz schön, meine Güte.
Das war ein Ritt, ne?
Das war jetzt ein bisschen wild, dass du jetzt noch mit so politischen, marktwirtschaftlichen Steuerungsinstrumenten aus der Torte springst.
Aber alleine durch Kirche kann sich rocken. Kirche allein wird es nicht rocken. Ne, dafür brauchst du die komplette Gesellschaft.
Die Kirche muss erstmal selber ein paar Sachen akzeptieren. Also.
Ja. Das sowieso.
Ja, dieses, weißt du, vor der Auferstehung das Sterben, ja, das ist so. Da mussten wir uns vom Bürgermeister in Recklinghausen, musste sich die Stadtkirche sagen lassen, Leute, ich lese in den, also er hat eingeladen zu einem Meeting und hat dann den Granden gesagt, hier bei uns in der Stadt, der evangelischen und katholischen, das war eine ökumenische Geschichte, und er war, also die Stadtspitze war gut vertreten, und dann muss der Satz gefallen sein, ja, ich Bürgermeister sehe viel Abbrüche und es wird publiziert, wir müssen hier Kirchen schließen und es ist alles dramatisch. Achten Sie darauf, dass die Menschen auch Aufbrüche brauchen. Das müssen wir uns vom Bürgermeister sagen lassen. Wie geil ist. Also, ich meine, geiler Typ, ne?
Ja, auf jeden
Mann,
Fall.
Offensichtlich ein guter Mann, evangelischer Christ, und der hat da was verstanden. Also das wurde mir jetzt, ich war selber nicht anwesend bei dem Gespräch, mir wurde das so zugetragen, und da habe ich gedacht, ja Leute, es ist richtig, er hat recht. Ne? Aber bevor wir Aufbrüche wagen können, müssen wir erstmal die Räume dafür schaffen, Innovationskapital freistellen, alte Zöpfe abschneiden, meine Güte, ja.
Super, also super, super spannend. Mein Kernfach. Aber deswegen finde ich das Thema immer so geil. Das geht mir immer gut ab.
Ja, du gehst da, ja, ich sehe
es. Aber es geht halt nur in Kombination. Eine Kirche singulär kann sich nicht retten. Es muss immer in Kombination mit Politik, Gesellschaft, Wirtschaft. Es kann nur so funktionieren, weil wir Menschen, um die es nun mal geht, wir leben in diesen verschiedenen Räumen. Wir sind Gesellschaft, wir sind Wirtschaft und auch Kirche. Und all das ist unser Alltag. Und wir können es nicht wegignorieren und sagen, die Wirtschaft interessiert uns jetzt nicht und das, was dann die machen, auch nicht. Aber kommt mal bitte in die Kirche und werd wieder Mitglied. Das kann nicht funktionieren, sondern wir müssen dann schon sagen, woran liegt es denn? Also es muss zu den Wurzeln, und da muss eben ein Riesenorganisationsrahmen, wie die katholische Kirche zum Beispiel, hat ja einen Hebel. Dann muss sie natürlich mit, mit Politik reden, natürlich mit Wirtschaft reden. Und da muss man natürlich Wege finden, wie man das wieder kombiniert, wenn man erfolgreich wieder an die Menschen herankommen will. Das geht ja, nicht
erfolgreich ohne an die sie. Menschen herankommen. Weißt du?
Ja, ist so. Ja. Du alleine schaffst das nicht?
Also ich habe gestern zwei Messen gefeiert. Ne? Also zwei Kirchen, da liegen, weiß ich nicht, Luftlinie 3000 Meter zwischen. In der einen Kirche haben sich 30 Leute versammelt, in der anderen Kirche haben sich 30 Leute versammelt. Wie geil wäre das? Würden sich einfach 60 Leute oder mehr, da kannst du anders feiern und bist näher am Geheimnis und an der Vergesellschaftung. Aber der Mensch mit seinen Beharrungskräften, also in den 3 Jahren, die ich hier bin, werde ich das nicht erleben. Die werden sagen, wir müssen hier vor Ort feiern und das in 3 Jahren werde ich da mit 10 feiern und dort mit 10 feiern.
Und jetzt haben wir noch, jetzt zum Schluss noch einen Satz zu einer These, die ich herausfrauen würde, und zwar der Wunsch zur Freiheit, was wir in Deutschland haben noch, Wunsch, Freiheit, Demokratie und Freiheit zu leben, ist so krass ausgeprägt mittlerweile, wir lassen uns sehr ungern was sagen. Und das kollidiert mit der Idee der Missionierung der katholischen oder evangelischen Kirche. Funktioniert gar nicht mehr heutzutage, also von oben herab. Und das, glaube ich, spüren die Menschen heute leider immer noch, weil es noch da ist, in Spuren. Ne?
Ja, ich versuche ja nichts, also missionieren, sondern zu erklären. Nee, du nicht. Oder du noch
nicht.
Besser,
ich meine dich mal ja nicht.
Zu erzählen. Es ist eine ist eine Erzählreligion. Ne? Übrigens, ich erzähle dir jetzt, dass ich erwartet werde auf dem Südfriedhof. Da werde ich in 20 Minuten eine 101-jährige Frau verabschieden, die ein krasses Leben hatte, das kann ich hier sagen, ohne den Datenschutz zu verletzen, aus Ostpreußen gekommen, damals mit einem Jungen. Der Vater war schon gelandet nach dem Krieg im Ruhrgebiet. Die Eltern, die Mama, die eigene, die war zwischendurch nach Sibirien verschleppt, waren dann auch schon im Ruhrgebiet gelandet. Und dann kommt sie irgendwann, durfte sie auch ausreisen, war wohl ein Akt, bis sie das durfte, kommt sie im Ruhrpott an und stellt fest, ihr Mann, der glücklich aus dem Krieg zurückgekommen und schon im Ruhrgebiet gelandet war, hatte inzwischen eine neue Familie. Heidenei. Und die hat den Kopf nicht hängen lassen, sondern selbst dann irgendwie Familie gestaltet, gebaut. Eine krasse Lebensleistung, 101 Jahre. Also was für... Und sie übrigens hatte diese Resilienzquelle des Glaubens, also die hat, ich habe ihr die Hälfte des Schicksals jetzt wirklich auch nicht genannt, die konnte irgendwie in der Freude und im Leben bleiben, wegen dieser Resilienzquelle. Also entwurzelt aus der Heimat raus, auch dann nochmal entwurzelt aus der Liebe, aus der Ehe irgendwie heraus. Ne? Mehrfach wirklich herausgerissen aus dem Acker. Und ich glaube, das ging nur, weil sie diese Heimat hatte, diese Heimat im Glauben. Und damit ich da nicht ganz unglücklich bin, mein lieber Clemens, danke ich dir für unser Gespräch, unsere Begegnung heute. Und
ich auch. Dankeschön.
Ich gehe mal auf den Gottesacker, ne?
Bis bald, mach's gut.
Bis dann. Tschüss.
Liebe Glaubensdenkerinnen und Glaubensdenker, es freut uns natürlich sehr, dass ihr wieder bei diesem Gespräch dabei wart. Übrigens, jede neue Folge kündigen wir über unseren Instagram-Kanal an oder über Facebook. Einfach in den Suchschlitz Glaubensdenker eingeben und auf Folgen drücken. Schreibt uns auch gerne an glaubensdenker@gmail.com per E-Mail oder einfach über den genannten Instagram-Kanal. Eine Bewertung über die üblichen Podcast-Kanäle schätzen wir auch sehr. Wenn ihr jetzt noch nicht müde seid, wären wir für eine Weiterempfehlung sehr dankbar. Redet mit euren Freunden, Bekannten und vielleicht trauen sich ja auch die ein oder anderen ArbeitskollegInnen mal reinzuhören. Ansonsten, wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.